Ohne Chips geht nichts. Der Halbleitermangel steht ständig in den Schlagzeilen. Inzwischen wichtige Länder, Industrieländer versuchen, Chipproduktion neu aufzuziehen und zu installieren, weil sie genau wissen, dass es um eine Schlüsseltechnologie in diesem Jahrhundert geht. Und in dieser Woche ist der Intel-Vorstandsvorsitzende Pat Gelsinger in München gewesen und hat seinen Plan für Investitionen in Europa vorgestellt und auch seine Bedingungen diktiert. Was er hier vorhat, was Deutschland vielleicht tun sollte, was es hier schon gibt, darüber wollen wir heute sprechen. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech-Podcast. Und wir haben uns zu diesem Thema einen Experten aus unserer Redaktion, aus unserer Wirtschaftsredaktion eingeladen, der sich mit dem Thema schon lange beschäftigt, vor Ort die Anlagen kennt und auch den Intel-Vorstandsvorsitzenden interviewt hat. Das ist unser Kollege Stefan Finsterbusch. Hallo Stefan.
Guten Morgen, hallo.
Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und dann ist, wie auch ich im Stammteam vertreten, unser Herausgeber Carsten Knob. Hallo Carsten.
Hallo und danke Stefan, dass du bei uns bist.
Ein Vergnügen. Ich danke euch.
Ja, Stefan, ich habe gerade schon gesagt, wen du getroffen hast in dieser Woche und wir haben dann auch ein ausführliches Interview ja in unserer Zeitung gebracht mit Pat Gelsinger. Aber schilder doch für alle, die das noch mal nicht mitbekommen haben, vielleicht, was hat er hier vor mit 80 Milliarden Euro?
Ja, Intel. Intel, großer amerikanischer Branchenprimus der Halbleiterindustrie seit dreieinhalb Jahrzehnten, hat Anfang dieses Jahres einen Strategiewechsel vorgenommen. Der Konzern wird faktisch komplett umgebaut, hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der mit einer neuen Strategie angetreten ist. Und die zieht Europa in den Mittelpunkt. Was hat Intel vor? Intel will massiv aufrüsten an Kapazitäten und Fabriken, nimmt richtig viel Geld in die Hand, hat einen Plan über die nächsten 10 Jahre und will in Europa eine sogenannte Megafab bauen. Eine Megafab bedeutet, das sind mehrere Fabriken, die miteinander verbunden sind, auf einem riesigen Standort von 500 Hektar, das sind 5 Millionen Quadratmeter. Das ist ungefähr 10 bis 12 Mal größer als alles das, was momentan in Dresden, dem größten Halbleiterstandort Europas, steht. Und Intel hat einen Investitionsplan, der alles über alles 80 Milliarden erreichen soll, über die kommenden 10 Jahre. Damit will Intel seine Spitzenposition zumindest behaupten, will neue Geschäftsmodelle aufbauen und in den sogenannten Foundry-Markt einsteigen. Foundry heißt, die fertigen im Auftrag von Bestellern aus der Industrie, aus der Autoindustrie, aus der Telekomindustrie, aus der chemischen Industrie, alle, die Chips brauchen. Und das sind in der Digitalisierung der Wirtschaft so ziemlich alle Industrien, die groß und wichtig sind. Das ist der Plan von Intel.
Und wichtig, vielleicht jetzt hast du schon gesagt, Foundry und Auftragsfertigung. Ein Punkt dabei ist nämlich auch, Intel hat ja eigene Chips im Angebot, die sie selbst designen, aber ist zunehmend, und da kommt ja auch dieser Druck her, sich verändern zu müssen, kommt zunehmend in die Situation, dass große Kunden eigene Designs bringen und damit zu anderen Auftragsfertigern gegangen sind, zum Beispiel Apple, die dann beim TSMC in Taiwan fertigen lassen. Oder Broadcom, auch andere eben, die mit eigenen Designs dann ihre speziellen Anforderungen versuchen, in diese Chips zu integrieren und dann einfach nur sagen möchten, ich möchte von euch gar nicht den kompletten Chip, ich habe hier eigentlich mein Modell und ihr solltet mir einfach bauen. Und das ist ja schon kompliziert genug. Und da will Intel jetzt eben auch viel stärker rein.
Genau, wir erleben gerade seit 10, 15 Jahren einen ziemlichen Wandel in der Chipindustrie. Früher war es so gewesen, alles kam von einem. Eine Firma hatte die Chips entworfen, hat die Chips gefertigt und sie an seine Kunden weitergegeben. Intel, AMD, Siemens, Philips haben das so gemacht. Und dann kam in den 90er Jahren, ging das langsam los, kam ein Wandel, das sogenannte Fabless-Chip-Anbieter auftraten. Fabless heißt, die haben die Chips entwickelt und entworfen, praktisch maßgeschneidert für ihre Kunden, sind dann zu einer Fabrik gegangen, haben denen die Pläne gegeben und haben gesagt, genau so wollen wir diese Chips haben. Die Fabrik hat diese Pläne genommen, hat die Chips in der gewünschten Menge und nach den gewünschten Spezifikationen gefertigt und dann ausgeliefert. Wir hatten also auf der einen Seite die Chip-Designhäuser, die die Chips entworfen und entwickelt haben, und auf der anderen Seite die sogenannten Foundries, das waren die Fabriken, die sie einfach produziert haben. Diese Entwicklung hat in den 2000er Jahren mit dem verstärkten Aufkommen der Telekommunikation, vor allen Dingen der Handys und Smartphones, eine völlig neue Dimension erreicht. Plötzlich gingen Chiphersteller, traditionelle Chiphersteller wie AMD, stießen ihre Fabriken ab und setzten ganz auf das Design. Andere Chiphersteller stießen ihre Designabteilung ab und gingen ganz auf die Fabriken. Die einzige große Firma, die das bislang nicht gemacht hat, ist Intel. Intel hat nach wie vor alles in einer Hand, das Design und die Fertigung. Das hat viele Vorteile, hat aber auch große Nachteile in einer sich sehr spezialisierenden Branche. Und diese Nachteile werden an der Börse momentan ziemlich tief bewertet. Während der Aktienkurs von Intel ziemlich vor sich hindümpelt, ist der von AMD, die ja fabless gegangen sind, also ihre Fabriken abgestoßen haben, faktisch durch die Decke gestiegen. Er ist vor 25-fach. Wir haben eine Firma wie Nvidia, die GPUs herstellt. Das sind Grafikprozessoren, die aus der Videospielbranche kommen und mehr in der klassischen Computerbranche Einzug halten. Die sind fabless und haben einen Aktienkurs, der sich binnen der letzten 5 Jahre ver-15-facht hat, also Faktor 15. Und die Investoren von Intel werden dann natürlich nervös und sagen sich, wo bleibt denn jetzt hier unser Mehrwert? Das bringt Intel mächtig unter Druck und hat zu diesem Strategieschwenk Anfang des Jahres geführt.
Und jetzt ist Pat Gelsinger in Deutschland eben auch gewesen mit diesem Angebot, was ja nicht nur sozusagen in einer doppelt brisanten Situation dann kommt. Einmal, du hast ja den Hintergrund zu Intel eben geschildert, die was machen müssen. Und andererseits, das habe ich am Anfang schon angedeutet, ist Halbleitermangel, Chipknappheit ein Riesenthema auf der ganzen Welt gerade. Und die USA, aber auch Europa hat sich fest vorgenommen, also nahezu alle Regierungen, auch über Parteigrenzen hinweg, da mehr selbst können und haben zu wollen. Also man nennt das, kann das nennen, strategisch autonom zu sein in dem Bereich oder zumindest unabhängiger oder wie auch immer, aber dass man eben Produktion vor Ort hat auf dem neuesten Niveau. Deswegen die Frage nochmal zur Erläuterung. Pat Gelsinger hat ja gesagt, es geht um 80 Milliarden, aber er möchte ja auch was von uns, oder? Er möchte die nicht komplett selbst auf den Tisch legen.
Ja, dazu muss man wissen, also die gesamte Wirtschaft digitalisiert sich ja momentan durch. Und ohne Chips keine Digitalisierung. Und wir haben das bis zum Jahr 2019, war alles relativ normal. Dann kam die Pandemie und die gesamte Wirtschaft fuhr erstmal nach unten, so auch die Chiphersteller. Und die hatten schon ein bisschen Angst, dass sie ihre sehr, sehr teuren Fabriken, so eine Fabrik kostet 3, 4, 5 bis zu 10 Milliarden Dollar, und die müssen natürlich ausgelastet werden, dass sie diese Fabriken nicht mehr gut ausgelastet bekommen. Und dann setzte Folgendes ein. Die halbe Welt ging in das Homeoffice. Die halbe Welt hat sich mit neuen Computern, mit neuen PCs, neuen Laptops, neuen Smartphones eingedeckt. Und plötzlich sahen die Chiphersteller, die Foundries und auch die Designhäuser einer riesen Nachfrage gegenüber. Und die Auslastung der Fabriken fuhr von 70 auf 80 auf 90 auf fast 100% wieder hoch und hält seitdem ziemlich an. Und warum ist das so? Weil Branchen, die erst abgesprungen waren, die von ihren Aufträgen zurückgetreten waren, nun wiederkommen. Und zwar nicht nur mit diesen alten Aufträgen, sondern mit einem viel größeren Volumen. Die brauchen Chips, wie sie noch nie gebraucht haben. Warum ist das so? Also nehmen wir die Automobilindustrie. So ein Auto hat momentan zwischen 50 und 100 Halbleiter, verschiedene Halbleiter. Also Chips ganz verschiedener Art, Sensoren, die gucken können, Sensoren, die hören können, Prozessoren, die eingehenden Daten verarbeiten. Wir sprechen von Elektromotoren, die brauchen Chips. Wir sprechen von selbstfahrenden Autos, die brauchen Chips. Und so ein Auto, was mit Elektromotor und auch mit einem autonomen Driving-System unterwegs ist, nehmen wir den Tesla. Die haben natürlich viel mehr Chips drin als die alten Verbrenner. Und diese hohe Nachfrage, die stellt die Chipindustrie nun vor das Problem, dass sie faktisch nicht genügend Kapazitäten hat, dass die Lieferzeiten sehr lang sind, dass die Preise für die Kunden nach oben gehen. Die Kunden sind gewillt, diese Preise zu zahlen. Die Chip-Hersteller investieren momentan massiv in die Aufrüstung ihrer Fabriken und in den Neubau ihrer Fabriken. Und auch die großen Wirtschaften in China, Japan, Amerika, Europa haben von politischer Seite erkannt, dass Chips so etwas wie, naja, sagen wir mal, das neue Öl sind. Und dass da eine politische Rahmenbedingung geschaffen werden muss, die sicherstellt, dass die Wirtschaft mit diesem wichtigen Rohstoff, Chip, Halbleiter, Sensoren, Prozessoren versorgt ist. Die Amerikaner haben ein Riesenprogramm aufgelegt von politischer Seite, 50 Milliarden. Europa ist dabei, ein Programm in ähnlicher Größe aufzulegen. China, wie immer oder wie bei so vielen, hat ein Programm, was über 10 Jahre geht und bis zu 150 Milliarden Investitionszuschüsse seitens des Staates garantiert. Die Japaner sind nicht ganz so in diesem Volumen, aber auch die mischen mit. Also wir sind eine Industrie, die sehr, sehr viel Geld investieren muss, die sehr, sehr daran interessiert ist, dass sie hohe Beihilfen des Staates bekommt, um einfach sicherzustellen, dass die Industrie die vorgenommene Digitalisierung durchziehen kann.
Europa ist ganz schön hinten dran, ne? Absolut. Also 9% ist der Anteil an der am Chipmarkt, am Weltchipmarkt bisher, was Europa betrifft. Und das Ausbauziel bis 2030 einen Anteil von 20% zu haben, das ja der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton kommuniziert hat, das ist ganz schön ehrgeizig. Ja, wenn man das in Relation setzt zu dem, was du zu den Konkurrenten Amerika und Asien gerade gesagt hast, die ja auch ihre entsprechenden Programme haben, das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja keine Welt, die ansonsten statisch bleibt. Hältst du das denn für realistisch, dass Europa das überhaupt schaffen kann, Stefan?
Es ist zumindest sehr ambitioniert. Und wenn man in diesem Markt Punkte machen will, muss man ambitionierte Ziele haben, zumal die anderen das auch haben. Ja, also Europa hat sich selbst ein bisschen in die Bredouille gearbeitet. Die Europäer haben in den 90er Jahren in der Chipbranche mächtig aufgerüstet, vor allen Dingen in Deutschland, am Standort Deutschland, Dresden, ein alter ostdeutscher Standort, der Technologie, unter anderem der Halbleitertechnologie, hatte in den 80er Jahren sich daran gemacht, eine Chipfabrik aufzubauen, im Zentrum für Mikroelektronik Dresden, ZMD, über den Jenoptik-Kombinat damals, jetzt ist es ein Konzern, und da war Know-how da, es war ein Standort da und man wusste an diesem Standort, wie das Ganze funktioniert. Was man nicht hatte, war natürlich Kapital. Und Anfang der 90er Jahre ist dann der Siemens gekommen und hat eine Fabrik in Dresden, eine erste Chipfabrik in Dresden gebaut. Wenige Jahre später kam die amerikanische AMD und baute eine weitere Chipfabrik in Dresden und so entstand dieser Standort. Und in den 2000er Jahren dann riss diese Entwicklung ein bisschen ab oder riss diese Entwicklung ab. Warum war das so? Weil die politischen Seiten Chips einfach nicht auf der Agenda hatten. Europa fuhr die Beihilfequoten deutlich runter. Die lagen in den 90er Jahren so ungefähr um die 30%. Das verringerte sich massiv. Und auf der anderen Seite rüsteten die Asiaten ziemlich auf. Die sahen, was die Europäer in den 90er Jahren gemacht hatten. Die sahen die Beihilfen, die dort gezahlt wurden. 30% der jeweiligen Investitionssumme, was bei einem Chipwerk von 3 Milliarden Euro immerhin 1 Milliarde ist und gaben ihren Unternehmen genau das. Also ein Samsung, ein TSMC, auch die japanischen Hersteller wurden sehr vom Staat unterstützt. Und so eroberten sich die Asiaten auf den wichtigen und entscheidenden Halbleitermärkten Marktanteile von 30, 40, 50, es gab von 60%. Heute ist Samsung einer der ganz großen Chiphersteller, die koreanische Samsung-Gruppe, ist Marktführer bei Speicherchips, also bei Chips, die Daten speichern. Wir haben auf der taiwanischen Halbinsel Ende der 80er Jahre wurde eine Entwicklung in Gang gesetzt, die dazu führte, dass in Taiwan heute zwei große Auftragsfertiger sitzen. Der größte ist TSMC. Und TSMC ist nicht nur der größte Auftragsfertiger, sondern auch technologisch haben die es geschafft, Intel zu überholen. Also die Asiaten haben damals vor 20, 25 Jahren neue Industrien gesehen, haben die als strategisches Ziel für ihre Wirtschaftspolitik, zum strategischen Ziel ihrer Wirtschaftspolitik erhoben. Und dann sind sie massiv da reingegangen. Das sehen jetzt die Amerikaner und die Europäer. Und jetzt geht das ganze Kopierspiel andersrum. Wir scheinen jetzt das zu kopieren in der Wirtschaftspolitik, was die Asiaten vor 10, 15, 20 Jahren von uns kopiert haben.
Es ist schon spannend. Also die Zeit damals stand ja so ein bisschen unter dem Zeichen einer Annahme, dass Chips Commodity sind und Software sowieso viel wichtiger wird. Also ne, so und das das können wir heute nicht besprechen. Aber wenn es denn dann wenigstens so gewesen wäre, dass die Europäer das Thema Software verstärkt verfolgt hätten, wenn sie schon das mit den Chips liegen lassen. Aber also auch das ist ja leider nicht geschehen. Jetzt also mal angenommen, wir kommen auf dem Weg voran und lassen die Vergangenheit Vergangenheit sein und freuen uns, dass es erkannt worden ist und dass es diese ehrgeizigen Ziele gibt. Nochmal zu Intel und zu deinem exklusiven Gespräch mit dem ja wirklich sehr, sehr netten Pat Gelsinger zurückkommt. Ja, das darf sich ja auch jetzt nicht versennen hier. Er will einen Standort finden in Europa, auf dem am Ende der Ausbaupläne 8 Chipfabriken stehen sollen. Er war zweimal bei der deutschen Bundeskanzlerin jetzt auf seinem letzten Besuch in Deutschland. Kann man denn daraus irgendwelche Hoffnungen ableiten, dass dieser Standort mit diesen Milliardeninvestitionen, also jede der Fabriken kostet 10 Milliarden, sind 80 Milliarden, kann man eine Hoffnung haben, dass der Standort in Deutschland sein wird?
Ja, die Hoffnung kann man immer haben. Also.
Und wie berechtigt wäre die?
Ist nicht ganz unberechtigt. Also es gibt in Europa einige Standorte in Italien der Chipproduktion, in Frankreich um Grenoble und vor allen Dingen um Dresden, was momentan der größte ist. Der ist der größte, weil AMD damals massiv investiert hat. AMD hat dann seine Fabriken abgestoßen oder hat seine Fabriken ausgegründet, um das besser zu formulieren. Und daraus gingen die Global Foundries hervor. Und Global Foundries ist heute nach TSMC der weltweit zweitgrößte Chiphersteller in der Auftragsfertigung.
Und wären da Flächen frei? Also ja, du hast ja eben erwähnt, was waren das, 500
Hektar? 500 Hektar ist natürlich kein Pappenstiel. Ja. Das ist also größer als in Berlin ganz Adlershof. Und was die brauchen, was ein Chip, eine Mega-Fab oder 8 Fabs von dieser Dimension brauchen, sind vor allen Dingen 4 Sachen. Erstens, die brauchen ausreichend und ganz stabile Energieversorgung. Die brauchen genügend Wasser, weil so eine Chipfertigung braucht einfach Wasser. Und sie brauchen Talente. Sie brauchen Talente und das ist der wichtigste Rohstoff neben dem Kapital, das da investiert werden muss. Weil jede dieser Chipfabriken wird 1500 Mitarbeiter haben und zu diesen alles in allem bei 8 Chipfabriken, 12.000 Mitarbeitern, kommt nochmal ein ganzer Kranz von Zulieferern und Serviceunternehmen dazu mit vielleicht einem Faktor 6, 7, vielleicht auch 10. Also man braucht sehr gut ausgebildete Fachkräfte und man braucht die örtlichen, und die örtlichen Bedingungen müssen einfach stimmen. Und das auf einer Fläche von 500 Hektar.
Da würdest du sagen, deswegen hast du es erwähnt, dass so ein existierendes Cluster von Chipproduktion, sei es jetzt in Italien oder aus unserer Sicht natürlich besser in Dresden, das wäre dafür auf jeden Fall ein Vorteil und kein Nachteil. Also ne, nur nochmal nachgefragt, also die Leute, diese Fachleute, arbeiten da ja zwar, aber sie haben ja auch einen Job. Also man würde die ja auch nicht alle abwerben können oder wollen. Man müsste darauf hoffen, dass es sozusagen eine Magnetwirkung gibt, weil sich das rumspricht, dass man da gut leben kann, weil man Kollegen kennt, die bei Global Foundries oder so arbeiten und sagen, Mensch, das ist eigentlich ganz cool hier. Und dass sich das so dann gegenseitig befruchtet und dass eine Zulieferinfrastruktur, die schon existiert, dann einfach entsprechend aufgebaut werden kann. Also Frage führt nochmal dahin, ob dieses Cluster, das es in Dresden ja wirklich zum Glück gibt und auch andere Unternehmen, Bosch und so, haben sich da ja auch durchaus stark engagiert. Das würdest du eher als Vorteil erachten?
Zumindest ist das auf alle Fälle kein Nachteil. Also man weiß, was diese Industrie braucht. Die Dresdner Landesregierung um den Ministerpräsidenten ist sehr, sehr engagiert. Seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Und sie tut im Grunde genommen alles, um dieser Industrie ihre schwierige Aufgabe da so einfach wie möglich zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das machen die Taiwaner, die Koreaner, die Japaner und vor allen Dingen die Chinesen auch. Und die Amerikaner nicht zu vergessen.
Intel und also auch, Wasser ja, haben wir ja, ne? Wasser also wir haben wir, ja die Elbe. Ich wollte nur noch mal ganz kurz deine Checkliste durchgehen. Die Elbe ist da. Ist ja jetzt nicht der kleinste deutsche Fluss. Eine sichere Stromversorgung würde ich jetzt auch mal unterstellen in Sachsen. Das kriegen wir irgendwie hin.
Ja, also man muss dazu wissen, so eine Chipfabrik ist ein sehr, sehr kompliziertes Gebilde. Das ist faktisch Fußballfeld große Reinräume. Reinräume heißt, da ist auf dem faktisch kein Staubkorn in der Luft. Deswegen laufen die Leute, die da arbeiten, durch verschiedene Schleusen, um gereinigt zu werden. Sie haben spezielle Anzüge an. Und das sind meines Erachtens nach die modernsten Fabriken, die es momentan auf der Welt gibt, sind Chipfabriken. Da sind Prozesse, Fließbänder sind an die Decken angebracht, da sind Prozesse, die sind berechnet und durchdacht von Spezialisten. Und die Dresdner wissen das, wie das geht, die Italiener und Franzosen natürlich auch, aber die Dresdner haben halt den Vorteil, dass sie der größte Standort momentan in Europa sind.
Aber die haben nicht zwingend 500 Hektar noch, oder?
Das ist
doch der Haken vielleicht bei dem Standort, ne?
500 Hektar. Eine ausgewiesene Fläche auf 500 Hektar zu haben. Also ich weiß gar nicht, wo es das momentan in Deutschland gibt. Vielleicht in Sachsen-Anhalt, im alten Chemiedreieck, vielleicht in Brandenburg, die ja zu DDR-Zeiten einer der drei Halbleiterstandorte waren, Frankfurt-Oder, Dresden und Erfurt.
Meinst du neben der Tesla's Gigafactory am Ende sogar?
Das ist jetzt sehr spekulativ.
Das ist aber schon weiter von Dresden weg. Ich meine, wir wollen ja auch gar nicht. Ich habe ja damit angefangen. Ich gebe ja zu, aber so ein bisschen die Fantasie, der Fantasie mal freien Lauf lassen, ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Ne? Insofern, ja.
Ja, und was man natürlich, also der Talentepool, also man muss schon an einer Großstadt, man kann das nicht einfach, sagen wir mal, wie nach dem Krieg in Wolfsburg oder wie die mitteldeutsche Chemieindustrie mit Halle Neustadt, man kann nicht einfach aus dem Boden da irgendwas rausstellen, weil man braucht die Fachkräfte. Man muss schon an einem großen Standort dran sein, der genügend wissenschaftliche Institute hat, der Forschungsinstitute, Universitäten hat, wo man so ein Projekt faktisch andocken kann. Ich hatte Gelsinger auch gefragt, ja, sagen Sie mal, also wenn Sie in diesen Dimensionen denken, dann denken Sie ja faktisch in den Dimensionen wie Volkswagen Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre mit Wolfsburg gedacht hat. Und daraufhin hat er eigentlich nur gelacht und hat dann irgendwann im Gespräch mal gesagt, ja, im Grunde genommen bauen wir eine kleine Stadt. Also das sind die Dimensionen, in denen diese Industrie momentan denkt. Weil das, was uns Europäern jetzt erstmal in einem gigantischen Maß für groß erscheint, ist in Asien eigentlich Usus. Die Chinesen machen das seit 15 Jahren. Die Taiwaner machen das seit Ende der 80er Jahre. Japan hat eine ganz eigene Stadt im Norden von Tokio, die nur für die Wissenschaft da ist. Und Korea, der Aufstieg Korea ist, glaube ich, das Erstaunlichste, was die Hightech in den letzten 25, 30 Jahren gesehen hat. Also Samsung, LG Electronics, Und so, diese Entwicklung kommt jetzt auch bei uns an. Und da wäre es schön, wenn der ostdeutsche Standort, der ja durch die Abschaffung der Braunkohleindustrie etc. etc. vor einem massiven Strukturwandel steht, dass man diesen Strukturwandel vielleicht in eine solche Industrie wie die Halbleiterindustrie, die auf die kommenden 2-3 Generationen eine der Schlüsseltechnologien für die moderne Wirtschaft beinhaltet, wenn man da drauf eingehen könnte.
Also jetzt nur mal so am Rande, ich bin ja jetzt kein Experte, aber so zwischen Flughafen Dresden und Pillnitz, also da ist die Dresdner Heide dazwischen, da weiß ich nicht, ob die unter Naturschutz steht, da ist aber noch ganz schön viel Freifläche.
Ja, aber wie gesagt, da ist es ist jetzt nicht so, dass das ausgewiesenes Gewerbegebiet sei. Also da ist sehr viel Naturschutz oben auf dem Berg, wo AMD seine Fabriken hat oder weiter unten, wo Infineon seine Fabriken hat, wo auch Bosch seine neue Fabrik hat. Also da ist schon einiges da in Dresden, aber 500 Hektar, das ist schon eine Ansage.
Ist eine Menge. Es kann ja auch sein, dass es ein zweiter Standort vielleicht auch in Deutschland, der jetzt auch nicht extremst weit weg ist, vielleicht auch nicht undenkbar wäre. Und ich glaube, was da ja auch ein bisschen mit reinkommt, was weil du es ja schon gesagt hast, da entsteht eine ganze Stadt und noch mehr und man braucht Forschungseinrichtungen. Ich glaube, dass das auch noch ein wichtiger Teil dieser Frage ist, die sich nachher ja auch Politiker stellen müssen, wenn sie sagen, wir geben hier so und so viele Milliarden vielleicht dazu. Da kommt eben auch einfach Wissen hierher. Käme Wissen hierher, da kämen Plätze an Universitäten her. Das ist ja gerade in der Technologiebranche, auch nicht nur im Hardware-Bereich so, dass die Unis vieles gar nicht sozusagen bieten können oder als Labor bieten können. Eine Uni kann eben nicht einfach mal einen Fußballfeld großen Reinraum hinstellen für ihre Studenten zum Üben, der, wo man dann mal im Praktikum Chips mit in 4-Nanometer oder 5-Nanometer Strukturen aufbauen kann, sondern da braucht man Unternehmen daneben, wo die dann mal so ein Praktikum machen, wo die danach vielleicht auch hingehen, die wiederum, wenn es die gibt, dann sagen sie vielleicht Studenten, wir gehen jetzt hier hin und gehen auch in den Studienzweig. Das ist ja auch nicht so, dass, erinnere ich noch, dass in unserem Gespräch mit dem Professor Mikolacik in Dresden, der sagt, es ist auch nicht so einfach, Studenten zu finden für die Halbleiterelektronik, weil es halt auch einfach ein unglaublich kompliziertes Fach ist. Aber all das, also sozusagen dieses ganze Ökosystem.
Völlig richtig, Alex. Man könnte sich gar nicht genug freuen, wenn dann vor Weihnachten im Dezember die Nachricht käme, dass das tatsächlich einen deutschen Standort ereilte, weil Stefan, der Pat Gelsinger hat es ja auch gesagt, es sind dann in jeder Fabrik 1500 hochbezahlte, intelligente, top ausgebildete Intel-Mitarbeiter, die da beschäftigt sind, also jedenfalls fast alle davon. Und das wäre natürlich ganz, ganz toll. Die Frage, und das ist so ein anderer Punkt, den du schon touchiert hast, Stefan, ist Intel denn eigentlich noch der richtige Partner? Also das Unternehmen hatte ja in der Tat schon bessere Zeiten. Und der Aktienkurs, den hast du auch schon erwähnt, ist ganz besonders, wenn man vergleichbare Technologiewerte in den Blick nimmt, eine einzige Katastrophe. Das Ding läuft seit 2018, kann man da einen Strich dran ziehen und es ist eine einzige Seitwärtsbewegung auf einem Niveau von ungefähr $50.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt, ne, was man sich überlegen muss, warum Intel jetzt auch sagt, mit diesem Riesending gehen wir hierher. Denn du hast ja in Europa auch jetzt nicht große Handyhersteller, die dir viel abnehmen, aber du hast eben genau das als, glaube ich, als Problem, dass einfach Apple anders orientiert ist, eigene Chips macht, Samsung sowieso seine eigenen Chips hat und du dich dann, wenn du Intel bist und ein bisschen technisch vielleicht ein bisschen hinten dran bist, wenn es um die kleinsten Chipgrößen geht, dass du dir auch ein neues Kundenfeld suchen musst, was vielleicht halt auch nicht Handyhersteller sind, aber was für uns vielleicht, ich meine, Stefan, wie reagieren denn hier die Unternehmen oder wie ist denn das bisher? Die kaufen bisher in Taiwan und jetzt würden die dann bei Intel kaufen oder würden mit denen zusammen dann eigene Sachen aufbauen?
Ja, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Dann zu Intel. Intel ist ja sozusagen, seit den 70er Jahren ist eine Kronjuwele des amerikanischen Manufacturing. Und die haben Prozesse eingeführt, die haben Produkte, die haben Technologien eingeführt, die es bis dato so noch nicht gab und die Standards gesetzt haben. Jeder von uns nutzt in diesem oder jenem Weg ein Intel-Produkt. Die sind in Milliarden von Laptops drin, die sind in Datenzentren drin. Wo sie nicht drin sind, sind in Handys. Diese Entwicklung hat Intel in den 2000er Jahren verpasst. Das ist ein Puzzlestein im großen Bild der unterlassenen Möglichkeiten und vielleicht auch Fehler. Intel hat kein Foundry-Geschäft, so wie TSMC oder so wie Samsung. Und Intel ist nicht allzu tief in der Autoindustrie drin. Und wenn wir sehen, die Autoindustrie, jedes Jahr werden zwischen 80 und 90 Millionen Autos verkauft, in welche Richtung die Autoindustrie geht und welche Rolle die Chips dort in Zukunft spielen werden und welche Rolle die Autoindustrie für Deutschland spielt und die Deutschen für die Autoindustrie, dann ist relativ klar, wo diese künftige Nachfrage herkommen kann. Nämlich aus der Industrie, aus den klassischen Industrien mit der Autoindustrie an der Spitze. Die Autoindustrie hat momentan, kaufen die im Jahr Chips ein, die gesamte weltweite Autoindustrie für 30, 35 Milliarden Dollar. Das klingt erstmal sehr viel, aber gemessen an, sagen wir mal, Apple ist das wenig. Apple hat einen Einkauf von rund 50 Milliarden Dollar im Jahr, nur an Chips, nur an Chips. So, dass die Quote der Autoindustrie, der europäischen Autoindustrie, das wird natürlich steil nach oben gehen. Das wird ein Faktor von 2, 3 in den nächsten 5 Jahren wird das sein. Und dieser Bedarf muss natürlich irgendwo herkommen. Und bevor man dann anfängt, sich an die asiatischen Hersteller von Chips ganz dran zu hängen, wäre es vielleicht strategisch günstiger, wenn man eine Produktion vor Ort hätte. Das können asiatische Hersteller sein, amerikanische oder Europäer. Wir haben ja auch sehr, sehr gute Chip-Hersteller. Infineon, STM, NXP, die alte Philips Semiconductors. Und da muss man jetzt einfach eine wirtschaftspolitische, eine politische Entscheidung treffen. Will man das? Ja oder nein? Und das ist nicht ganz einfach zu entscheiden. Natürlich wollen wir hier neueste Industrieherren haben, aber eine Investition wie das, was Intel jetzt macht, ist natürlich von einem Volumen, was es in der Branche in Europa so noch nicht gegeben hat. Und dieses Volumen ist auch verbunden mit Subventionen. Diese 80 Milliarden, da sagt der Intel, wenn ich das in Asien mache, kriege ich 30% Staatsbeihilfen. Das wären bei 80 Milliarden, Pi mal Daumen 24 Milliarden. Ist das auch in Deutschland abrufbar? Ist das hier dem Steuerzahler vermittelbar? Ist das dem Wähler vermittelbar? Und ich glaube, das könnte schwierig sein. Aus der Europäischen Union gibt es recht zwiespältige Signale. Wir haben einen Technologiekommissar, der dem sehr offen und sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Wir haben aber auch andere Kommissare, die eher sagen, das riecht hier mächtig nach Subventionspolitik. Das riecht nach Staatsinterventionismus, nach verzerrten Wettbewerben. Gelsinger hat darauf geantwortet in unserem Interview und sagte, ja, schauen Sie, die Spielregeln machen mittlerweile die Asiaten. Die Asiaten setzen am meisten um, die machen die besten Chips oder machen hervorragende Chips. Und sie subventionieren ihre jeweiligen Branchen in einem Maß, in dem das im Westen nur in Sondersituationen wie Anfang der 90er Jahre in den neuen Bundesländern möglich war. Also wir können diese Spielregeln jetzt gut oder schlecht finden, aber es sind die Spielregeln der Branche. Die kann man jetzt annehmen oder ablehnen. Wenn man sie ablehnt, dann muss man aber gewiss sein, dass man bei dieser Grundtechnologie für die Digitalisierung weiterhin in der zweiten und bald vielleicht auch in der dritten Reihe nur sitzt. Und das muss man wollen oder nicht wollen.
Carsten, wollen wir das?
Nee, wir wollen es nicht. Also wie gesagt, Blick zurück lohnt sich nicht. Gut, dass jetzt eine Entscheidung kommt, dass es irgendwo in Europa ist. Klar, aus unserer Perspektive, da wäre Deutschland fein, aber wenn Intel, ich mag die Truppe irgendwie, ich habe die ja auch als Korrespondent im Silicon Valley damals sehr eng verfolgt und das ist schon ein tolles Unternehmen und ist auch wirklich nochmal eine Geschichte für sich, wie das passieren konnte, dass die derartig falsch abbiegen konnten im Markt mit wirklich strategisch total falschen Entscheidungen. Und ich denke, Pat Gelsinger ist wahrscheinlich die Chance für Intel, das jetzt dann doch nochmal zu drehen. Und es hat ganz bestimmt mit neuen Kunden auch zu tun, die er gewinnen will. Und die Industrie in Europa ist halt immer noch sehr, sehr stark. Klar, und außerdem kann man hier jetzt wahrscheinlich besonders gut Subventionen abgreifen. Das spielt alles eine Rolle. Aber ja, also wenn es dann Intel ist, die verdienen ja immer noch dick Geld und machen 80 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Und es ist, also um das abzuschnüren, ganz bestimmt ein ganz toller Partner immer noch. Und bei dem Innovationstempo, das es in der Branche gibt, muss man ja auch sagen, auch da gilt, werden die Karten ja auch immer und immer wieder neu gemischt. Und der größte Fehler damals war wahrscheinlich, dass die den Pat Gelsinger 2009 nicht direkt zum Vorstandsvorsitzenden gemacht haben. Dann wären sie wahrscheinlich, also ich halte sehr viel von Pat, der damals zu meiner Zeit auch schon Chief Operating Officer war. Obendrein ist er ein netter Kerl.
Auch das noch.
I wish him luck.
Ja, da muss man ein bisschen Hintergrund zu Gelsinger. Er ist 79 hat er bei Intel angefangen und hat sich bis in den Vorstand hochgearbeitet. Und Intel hat eine sehr, sehr strikte Disziplin im Konzern. Das kommt von den Gründern her, Ende der 60er Jahre gegründet. Hatten die einen, der erste Mitarbeiter von Intel war Andy Grove, und Grove hat da eine Kultur, ja, man kann schon sagen, so der Selbstkritik eingeführt. Also es war ein amerikanisch-ungarischer Ingenieur, der praktisch Intel zu dem gemacht hat, was es ist. Und Grove hatte immer technische Assistenten. Und aus diesen technischen Assistenten, die er über die vielen, vielen Jahre, die er für Intel tätig war, hatte, ist aus allen was geworden. Und Gelsinger kommt aus diesem Umfeld und er hat auch mit seinem Amtsantritt, man muss sich das vorstellen, er ist im Februar angetreten, legt im März seine Strategie vor, ist seitdem faktisch durch die halbe Welt gereist, war in Asien, war in Israel, war beim Papst in Rom.
Er ist ein sehr gläubiger Mensch.
Ja, er ist ein sehr gläubiger Mensch und ein sehr interessanter, sehr ruhiger Manager, der, wir haben ihn auf der Münchner IAA Mobility Messe getroffen. Da saß er in einem kleinen Kabuff hinten in seinem Stand drin. Der war, also man konnte sich kaum da drinnen umdrehen, ist Akten durchgegangen und hat sich dann ganz dem Gespräch gewidmet und hat in kurzen, klaren Sätzen seine Vision geschildert, hat die Vision unterfüttert mit einer Strategie und die exekutiert er. Er ist ein reichliches halbes Jahr jetzt im Amt und hat wahnsinnig viel schon bewegt. Er holt alte Manager oder erfahrene Manager, die Intel im Streit unter Gelsingers Vorgängern verlassen hatten, holt er zurück. Er tourt durch Brüssel, Berlin, Washington natürlich. Und auf die Frage, wo denn das Ganze hingehen soll, was er denn da als Vision im Blick hat, die über Intel herausgeht, sagte er, ja, wir bauen eine neue Brücke zwischen Amerika und Europa, um die wirtschaftspolitischen Beziehungen, die technisch-politischen Beziehungen, weil Technik ist heute immer auch Politik, um ein neues Kapitel in diesem Buch aufzuschlagen. Und das ist sehr interessant. Also Intel könnte einer der Katalysatoren dafür werden, mit so einem Projekt, dass Europa und Amerika auf wirtschaftlicher Seite wieder viel enger zusammenrücken. Und das ist ein klares Signal weit über die Chipbranche hinaus.
Sagt Stefan Finsterbusch, Wirtschaftsredakteur der FAZ, der uns heute in diesem Podcast mal einen Einblick gegeben hat in eines der spannendsten technischen Themen, die es gegenwärtig gibt, nämlich die Frage, wie geht es weiter in der Chipindustrie, wie werden Knappheiten überwunden und wird Europa und wird vielleicht sogar gar Deutschland der Standort für eine neue Intel-Riesenfabrik in bislang nie dagewesener Größe. Lieber Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die du uns hast teilhaben lassen an deinen Einsichten und deinen Erfahrungen jetzt, die du gemacht hast.
Ja, ich danke euch. Ich danke euch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, nicht nur, wenn es darum geht, welcher Standort am Ende den Zuschlag bekommt und was dann dabei herauskommt und draus wird, sondern auch auf allen anderen wichtigen technischen Gebieten in unserem Digitech-Podcast, der Bestandteil unserer Digitech-App ist, auf unserer Homepage und natürlich auch in unseren Printprodukten der FAZ, Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und vor allen Dingen natürlich bleiben Sie gesund. Ciao.